René muss auch immer Lärm machen zwischendurch, ne? Der muss immer irgendwas, irgendwie zack, 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 klack, 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 irgendwie.
Ja. Das war ich nicht. Hallo zum WP Sofa. Wir sind zurück mit Folge 8. Bei mir Hans Helge und Sven Wagner. Und ich bin René Reimann. Hi!
Moin moin!
Einen wunderschönen guten Tag.
Wie geht's euch? Seid ihr gut angekommen in unserem virtuellen Raum?
Ja, das Sofa ist mal wieder gemütlich.
Ja, sehr gemütlich. Ist wunderschön, wunderschön.
Wir haben jetzt so lange nicht aufgenommen. Das gefühlte 2 Monate.
Ja, es war eine Kreativpause.
Ja, wir hatten ja eigentlich vor, noch was zu machen irgendwie zwischendurch, aber das hat wohl nicht ganz hingehauen.
Was hattest du vor?
Ja, wir hatten ja vor, eine Woche später aufzunehmen. Das haben wir zumindest im letzten Podcast gesagt irgendwie, aber dann ist das Interview, was wir machen wollten, nicht zustande gekommen. Und zack, waren es 3 Wochen.
Also welches Interview? Achso, wir wollten ein Interview mit einem Geheimgast machen, stimmt.
Ja.
Und der war das Familienmitglied vorletzt. Wir reden jetzt nicht von wem, sonst ist es nicht mehr geheim.
Nee, aber der weiß ja schon, er weiß es, wenn er es hören sollte.
Gruß an den Geheimgast. Ja, wie geht's euch? Wie gesagt, ich habe gefühlt 2 Monate nicht mit euch geredet. Also mit Sven habe ich gestern telefoniert, aber mit Hans Helge nicht.
Ja, mir geht's soweit so gut. Also ich bin ja mitten im Semester und das merkt man gerade auch, weil jeder Prof meint, dass einfach das Wichtigste ist und irgendwie muss ich jede Woche 1 bis 2 Präsentationen halten. Also das heißt, die hier mal ein bisschen auf dem Sofa sich zu tummeln, ist echt Entspannung.
Ja, wir wollten auch nicht ohne dich uns unterhalten, weil zu zweit haben wir uns nichts zu sagen. Es ist einfach ein bisschen langweilig mit Sven alleine.
Ja, aber auch René, also echt.
Nee, aber ich kenne das von meiner Tochter Hans-Helge. Also die ist auch gerade nur am irgendwas ausarbeiten, Schülerarbeit und furchtbar.
Ja, das sollte man einfach mal abschaffen, diese Arbeit.
Ja, der Hans-Helge ist in letzter Zeit auch echt ungesprächig geworden. Irgendwie, der hat nie Zeit, der antwortet nie, der ist immer unterwegs. So.
Also ich habe ja andere Erfahrungen mit antwortet nicht, ja, Sven?
Ja, das war letzte Woche ganz schlimm. Da war ich aber ein bisschen überbeschäftigt.
Was hast du da gemacht?
Auch morgens um 7 Uhr an. Also du bist aber
auch. Ich habe dich auch abends um 10 angerufen.
Ja, das sind unchristliche Zeiten, René.
Ich dachte mir, wenn er früh um 7 nicht rangeht, vielleicht geht er abends um 10 ran.
Der hat sich gedacht, tagsüber ist irgendwie zu tun. Da hat er bestimmt morgens früh um 7 Zeit oder abends um 10. Der ist endlich fertig mit der Arbeit. Oder fängt man an.
Ja, genau.
Also genau. Ich danke dir auf jeden Fall für den Anruf. Du hast mich, es war schön von dir, Montagmorgen geweckt zu werden.
Ja. Montagmorgen auch so.
Ja, ich bin zeitig wach.
Ich würde dich so hassen, René.
Ich fange 6.30 Uhr an zu programmieren.
Pünktlich. Ich habe auch kurz darüber nachgedacht, irgendwie rüber zu fahren in den Osten Deutschlands und
Ohrfeige geben, zurückfahren und wieder ins Bett legen, ne?
Das ist gut getan, auf jeden Fall. Ich habe jetzt eine Bahncard, René, also
pass 100?
Auf. 100 kann ich mir noch nicht leisten, die kostet um die 5.000 Euro. Ich habe es mal bei der 50 gelassen, also von daher.
Ich hätte mich gefreut. Also
zack, patsch und dann wieder weg.
Patsch. Aber das musst du so schnell machen, dass du wegrennen kannst. Aber du musst ja am Bahnhof eh warten auf den nächsten Zug. Von daher.
Oh, ist ja kein Problem. Ich habe ja einen Laptop und meine Arbeit dabei.
Nee, ich meine, ich wäre hinterher gekommen.
Du? Nee, sowieso nicht.
Renn Catch me if you can.
herrlich. Ja.
Was hast du eigentlich so die letzten Wochen gemacht, René? Was ist los mit dir?
Er hat Leute angerufen.
Ja, ich habe unter anderem versucht, dich zu erreichen. Ja, du bist ja nie. Also
habe ich
doch
hab
gestern
gemerkt.
Gestern bist du ans Telefon gegangen, zum ersten Mal. Aber das war zu einer um 9 Uhr oder wann war das?
Ich weiß gar nicht. Mein Hass war langsam wieder auf Null-Level, also von daher.
Ich guck mal, wann das war. Wann ich dich erreicht habe, nach 4 Mal anrufen. Und du hast auch nie zurückgerufen. Das fand ich ja noch frecher.
Das ist jetzt echt spannend, finde ich, René.
Warte mal, wann war das?
Hans Helge!
Ja.
11.14 Uhr gestern.
Ja, wir können eigentlich mal über das reden, wofür wir eigentlich hier sind.
Über WordPress meinst du jetzt?
Ach, wir sprechen über WordPress. Ich dachte.
Nein, ich keine Ahnung, René gerade nicht. Der guckt gerade, wann er mich angerufen hat.
Jetzt war 11.14 Uhr gestern, aber du hast doch gerade gefragt, was ich gemacht habe. Also was du gemacht hast, weiß ich jetzt mittlerweile. Der Hörer zwar noch nicht, aber da kommen wir noch dazu. Ich habe WordPress gemacht die ganze Zeit. Ich habe zwei Themen für uns mir ausgedacht, die wir jetzt nicht nehmen, aber erstmal egal. Nicht schlimm. Ich habe unsere Webseite ein bisschen, also WP Sofa ein bisschen mit meinen rudimentären SEO-Kenntnissen aufgewertet. Und WordPress gemacht den ganzen Tag mit hauptsächlich Elasticsearch mich beschäftigt.
Da gehen wir gleich aber mal ein, oder?
Ja, wir hören uns erstmal vom Sven die allerneuesten, na wahrscheinlich schon 2 Wochen alten News an zu Thema.
Ja, ich habe ja vor 2-3 Wochen was aufgeschrieben. Ja, nee, ganz so schlimm ist es nicht. Es sind ein paar Sachen, die älter sind, weil es ist nicht viel dazugekommen in den letzten Wochen. Also ich habe wirklich alles nochmal durchforstet. Ich setze mich ja da vor dem Podcast nochmal hin und suche und schaue und habe zwischendurch auch aufgeschrieben, was ich aufgeschnappt habe. Aber wie gesagt, so viel ist gar nicht passiert. Also ich habe eigentlich nur 2 Hauptthemen. Das eine wäre dann WordPress 4.6. Da sind noch ein paar Sachen dazugekommen. Und zu dem Plugin Directory, da wird sich einiges ändern in nächster Zeit.
Oder da geistert doch letztens so ein Mockup rum, ne?
Richtig gesehen? Nicht nur Mockup. Nicht nur ein Mockup. Da kommt noch mehr. Aber ich fange erstmal mit WordPress
selber an. Ja. Jo, was gibt's Neues in 4.6? 4.6 ist ja jetzt inzwischen draußen. Aber da gab's doch jetzt schon. Ach, draußen. 4.5 ist ja draußen.
Ich habe mich gerade gewundert. 4.6
ja.
Ist draußen.
Soll,
oh. Hab ich's verpasst?
Ja, Dominik war doch schneller als gedacht.
Der war gar nicht bei mir, um das persönlich abzugeben.
Nee, es ist in der Planung, sorry.
Ganz kurze Frage an euch, knistert es nur bei mir im Ohr oder bei euch auch?
Nee, es knistert nur bei dir.
Gut, dann nee, ich wollte dich auch knistern. Leg die Chips weg.
Chips. Gut, okay, kommen wir wieder zum Thema zurück. Also bei WordPress 4.6 gibt es dann weitere Neuerungen, unter anderem halt eben fällt die Funktion Load Plugin Text Domain oder Load Theme Text Domain weg. Die musste man bisher immer ausführen, wenn man ein Plugin oder ein Theme hatte, damit die Sprachdateien geladen werden. So, da sich da aber in dem Bereich eh einiges tut, werden die praktisch nicht mehr benötigt, die Funktion. Und man muss die Text Domain dann nicht mehr laden. Es wird dann halt in Zukunft sowieso darauf hinauslaufen, dass die Sachen direkt von WordPress.org zugeladen werden. Das ist mal eine Sache, finde ich sehr entspannt, weil das muss man jedes Mal machen für ein Plugin, obwohl es eigentlich immer wieder dasselbe war. Wie gesagt, es fällt dann weg. Und ich finde
das heißt, wie übersetze ich dann meine eigenen Strings?
Also wenn man alles richtig eingestellt hat, dann kann man in dem Plugin Directory die Möglichkeit nutzen, den Translate-Button da mal anzuklicken, wenn man auf das Plugin drauf geht. Hat man rechts in der Seite einen Translate-Button. Da klickt man mal drauf und dann kommt man dann auch auf die entsprechende Übersetzungsseite, wo dann alle Sprachen aufgelistet sind und inwieweit die übersetzt sind und dann kann man da auch entsprechende Übersetzungen einfügen. Da kann man dann, ich glaube, da braucht man dann einen WordPress-Account zu, WordPress.org-Account. Ja. Und dann darf man da auch eingeben. Ich glaube, vorher geht das gar nicht. Bin halt immer angemeldet, deshalb weiß ich jetzt gar nicht, ob das ohne Anmeldung geht, aber ich meine nicht.
Nee, das geht nicht ohne Anmeldung. Mhm.
Die Dateien werden dann automatisch halt geladen über WordPress, wenn man das Plugin installiert und je nachdem, welche Sprache man dann bei WordPress eingestellt hat. Das Gute ist halt, dass man... Ja, ich höre zu.
Ja, das macht's halt einfacher. Also zum einen muss ich mich nicht mehr im Plugin darum kümmern, dass die Übersetzung oder die Translation richtig geladen wird und ich muss mich nicht mehr um das Erzeugen von irgendwelchen Po und Mo und sonstigen Bibliotheken kümmern, sondern muss mich eigentlich gar nicht mehr drum kümmern. Das Coole ist ja auch, dass die das WordPress selber versucht, dein Plugin oder Theme zu übersetzen mit Standardphrasen. Also alles, was irgendwie so Standard ist, wird automatisch übersetzt in alle möglichen Sprachen, die es bekannt ist und den Rest also kannst du selber nach ja, nein, nicht, korrigier mich.
So Worte wie ja, nein und so weiter, die auf jeden Fall eindeutig sind.
Ja, oder es gibt auch so leichte Phrasen, habe ich schon gesehen, die übersetzt wurden automatisch ins Russische.
Okay. Ja, also das Gute finde ich halt daran, dass wie gesagt, also diese Po- und MO-Dateierstellung fällt halt weg. Und vor allen Dingen macht das ja jeder, hat das ja jedes Mal jeder für sich selbst gemacht mit seiner eigenen Pro-Datei, mit seiner eigenen Mo-Datei, und der Entwickler des Plugins müsste sich darum kümmern, dass die Sachen halt eben gemerged werden. Das Schöne ist jetzt, dass man das online machen kann, das konnte man vorher auch schon, aber dass man das halt wirklich gemeinschaftlich an einem Projekt arbeiten kann. Man sieht auch, was schon übersetzt wurde und was nicht.
Ich sehe vor allem den Vorteil darin, weil es ist auch im Codex und von WordPress-Seite ja schon fix beschrieben, wie man es machen soll. Und da es alle so oder der Großteil so macht, kann man das dem Programmierer im Endeffekt ja auch abnehmen, die Arbeit. Also ich muss doch nichts machen, was eh schon festgesetzt ist.
Ja, eben. Genau.
Nee, du willst es auch gar nicht. Ich fand das immer so lästig.
Ja.
Ja, es wird auf jeden Fall immer angenehmer und immer besser und immer zugänglicher, was die Übersetzung angeht. Das ist auf jeden Fall sehr erfreulich.
Was hast du denn noch?
Ja, also im WP-Admin von WordPress wird sich in 4.6 auch was ändern. Da wurden bisher die Schriftarten aus dem Internet geladen. Und da kehrt der WordPress-Admin jetzt zu den Systemschriftarten zurück. Das heißt, da werden dann die Schriftarten der einzelnen Betriebssysteme genutzt. Deshalb wird dann in Kürze der WordPress-Admin auch ein wenig anders aussehen, wieder, weil die Schrift sich da ein wenig ändert.
Aber die ändern nur die Schrift, oder?
Ja, also wie gesagt, also es sind halt die Systemschriftarten der einzelnen Systeme und die sind halt eben nie alle hundertprozentig gleich. Und wie gesagt, wird dann auch anders aussehen als das, was bisher geladen wurde. Deshalb wird es wahrscheinlich bei allen ein wenig anders aussehen und nicht, dass man dann Schreck bekommt. Also das auf jeden Fall wird sich ändern.
Ja, also ich glaube, die Änderung ist jetzt nicht so gravierend, weil es derzeit wurde ja Open Source benutzt, eine offene, serifenfreie Schrift, die ja relativ neutral gehalten ist. Und eine ähnliche Schriftart hat eigentlich jeder installiert. Das heißt, die Änderungen fallen wahrscheinlich dann nur richtig den Leuten auf, die ein bisschen typografisch affin sind.
Genau.
Es bringt aber im Endeffekt, und das ist ja, glaube ich, der Hintergrund, wenn ich mich recht entsinne, in gewisser Maße halt einen Performance-Schub. Also keinen großen spürbaren, aber man hat dadurch einen Request oder mehr Requests weniger von der Admin-Seite zu tätigen, was sich dann in der Summe halt auch doch schon auswirken kann.
Ja, und du kannst dann auch mal offline im Backend irgendwas machen.
Das auch.
Genau. Jetzt fragt ihr euch natürlich, wann mache ich denn WordPress offline im Backend?
Das wäre doch auch mal eine Folge eigentlich schön, oder?
Was? Offline WordPress?
Ja.
Ich wüsste jetzt nicht, was man da erzählen soll.
Och, ich kenne einige Anwendungsfälle. Aber wir schweifen ab.
Ich habe auch einen im Kopf, aber wir wollen nicht abschweifen. Wir notieren uns das. Demnächst WordPress als Service-Anwendung offline oder online.
Ja, es gibt da ein paar schöne Beispiele, wo man WordPress mal ein wenig verbiegen kann oder mal für was völlig anderes gebrauchen kann. Wie gesagt, also ich sage mal, der Punkt ist immer so WordPress als App-Plattform. Da gibt es echt, da habe ich heute noch ein schönes Beispiel gesehen, irgendwie das dann irgendwie eine Restaurantkette das irgendwie benutzt, irgendwie noch als Oberfläche, und da müssen wir auf jeden Fall mal irgendwie noch ein paar Beispiele raussuchen, weil es echt spannend ist, weil dann sieht man auch mal, wo es dann in Zukunft mit WordPress mal hingehen kann.
Ja, aber vielleicht hat der Hans Helge was mit Laravel und sagt, WordPress ist scheiße.
Auf jeden Fall.
Jo. Sven, hast du noch was für uns?
Ja, zum Thema 4.6 noch ein Punkt. Das ist jetzt nicht, das klingt nicht spektakulär. Die Tag- und Kategorie-Admin-Seiten, die werden etwas mehr, etwas zugänglicher. Also die haben an der Accessibility in dem Bereich gearbeitet. Was mich persönlich vor ein paar Monaten gewundert hat, ist, ich habe mich da ehrlich gesagt auch noch nicht wirklich mit auseinandergesetzt, dass der Admin-Bereich zum Teil noch nicht wirklich accessible ist. Da gibt's dann echt noch Probleme. Ich habe das dann festgestellt, als ich dann selber an Plugin gebastelt habe und dann ja beispielsweise Tabellen benutzt habe, so wie WordPress das tut. Und darin dann beispielsweise meine Formulare halt eben reingepackt habe, damit die halt ordentlich aussehen. Ich habe das halt gemacht, wie das WordPress auch macht, bis man mir dann im Accessibility-Team dann halt eben sagte, dass das eine Sache ist, die WordPress noch nicht gut macht, und das soll man so nicht machen, man soll das dann anders machen. Und da gibt's halt noch einige Stellen anscheinend im WordPress-Admin-Bereich, die dann noch umgearbeitet werden müssen, sodass sie wirklich auch von allen Leuten bedient werden können. Und das, wenn man beispielsweise blind ist oder ähnliches, muss man halt eben da möglich irgendwie mit so mit der Tastatur, ohne dass man Bildschirm sieht, durchspringen können durch die einzelnen Formularfelder, durch die ganze Seite und so weiter.
Ja, und eine Seite muss auch für Screenreader optimiert sein.
Genau. Genau, und das sollte halt eben der Fall sein. Ist bei WordPress noch nicht der Fall und da haben sie im Bereich halt eben was getan. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich gut und bin immer gespannt, was da noch passiert in nächster Zeit. So, ja, das war's in dem Bereich eigentlich. 4.6, ansonsten nochmal das Plugin-Verzeichnis. Wer bastelt denn da hinten gerade rum?
René.
René, stell doch einfach mal dein Mikro aus, wenn du da hinten rumbastelst. Hört ihr uns noch?
Hallo.
Ja.
Hallo, genau, danke.
Mein Headset ist gerade ausgefallen.
Ah, okay, alles klar.
Jetzt geht's wieder. Ich bin wieder da. Ich war auf Toilette.
Ah, okay, alles klar. Das ist ja schön.
Too much information.
Eigentlich so, wollte ich nur sagen, dass viele Bier hat gedrückt, aber.
Das viele Bier von heute Morgen.
Ja, das.
Das erklärt auch, warum du mich morgens um 7 Uhr irgendwann angerufen hast. Du warst wahrscheinlich noch dran vom letzten Abend, ne?
Nee, dann macht die Kaufhalle auf.
Okay, alles klar. Gut, kommen wir von der Kaufhalle zum Plugin-Verzeichnis. Also, das Plugin-Verzeichnis wird gerade überarbeitet, komplett überarbeitet. Da wird sich auch.
Das ist aber auch keine News mehr, dass das komplett überarbeitet wird.
Nee, aber da gibt's so ein paar Sachen. Also wie beispielsweise, man hat jetzt den Prototyp für das Plugin-Verzeichnis vorgestellt. Das werden wir dann auch in den Shownotes verlinken. Das kann man sich schon mal anschauen, wie das dann demnächst aussehen soll. Wie gesagt, ist ein Prototyp. Ich bin mal gespannt, ob es tatsächlich auch am Ende so aussehen wird. Ist alles ein bisschen größer. Beispielsweise wird das Header-Bild, also ist es in dem Prototyp deutlich größer, als das jetzt der Fall sein wird. Die ganze Anordnung der Elemente ist ein wenig anders.
Es ähnelt sehr stark, finde ich, dem Layout von Themes. Also dem Theme-Verzeichnis.
Ja, ich denke mal, es ist auch daran angelehnt. Also ganz klar. Und da wird sich auf jeden Fall, da tut sich dann jetzt auf jeden Fall einiges. Man kann sich das schon mal anschauen, also ich verlinke das auf jeden Fall noch. Das ist jetzt, glaube ich, auch ganz frisch irgendwie, ich glaube gestern oder vorgestern, bin mir noch nicht ganz sicher, ist das, glaube ich, erst veröffentlicht worden. Ja.
Ich habe das, glaube ich, schon vor ein paar Wochen mal gesehen. Also da ist es ja auch, dass der Plugin-Name ist nicht mehr über diesem Header-Bild platziert, sondern der wird jetzt irgendwo weiter unten drunter oder kurz unter dem Bild platziert, ne?
Ja.
Und davor ist, glaube ich, nochmal so ein kleines Icon gewesen. Das ist schon eine Weile her, als ich die Screenshots gesehen habe.
Ach so, ja, genau. Das waren so ich glaube, Scribbles oder wie man die Dinger nennt.
Ja, irgendwas.
Die sind jetzt, genau. Das ist jetzt, da kann man mal klicken und man kann sich im
Browser anschauen.
Ach so. Also, die Nachricht,
okay, das habe ich noch nicht gesehen.
Die Nachricht, ich sehe es gerade nochmal, die ist vom 20. Mai, so 5 Tage her. Und,
also der finale Prototyp ist das halt. Ich meine, sie hatten ja vorher schon Designvorschläge gemacht, die sahen aber ein bisschen anders noch aus.
Okay, ich kenne nur die Scribbles, die kamen so kurz nach dem WordCamp Nürnberg, ne?
Ja, das waren die ersten Ideen, die in dem Bereich, aber die haben sich jetzt doch schon sehr gewandelt.
Okay, muss ich mal gucken. Habe ich noch nicht gesehen.
Was ich sehr schön finde, ist, dass beim aktuellen Prototyp die Informationen der Plugins nun auf einer Seite zu sehen sind. Also ich muss jetzt für Screenshots und Changelogs und Reviews nicht die einzelnen Tabs anklicken, sondern ich habe das auf einer Seite, was ich sehr angenehm finde.
Ja.
Das hatte ich in den Screens auch schon gesehen.
Eben. Ja, schaut es euch alle mal an. Auf jeden Fall wird sich dann noch einiges ändern in dem Plugin Directory. Zum Beispiel, es wird einheitliche Taxonomien geben. Also es wird ein, ich weiß es nicht, 30, 40 Taxonomien geben, beziehungsweise so Kategorien oder Tags, in die man sein Plugin dann, die man bei seinem Plugin angeben kann. Darüber hinaus kann man nichts mehr angeben. Es war halt so bei den ganzen Plugins, dass sie teilweise exzessiv dann diese Tags benutzt haben und dann wirklich das Ding dann da voll gespammt haben. Mittlerweile ist es so, alles, was über 12 Tags hinausgeht, wird als Spam eingestuft und also um das Ganze halt so ich dann zu vereinfachen und vereinheitlichen, wird es dann halt eben ein gewisses Set an Taxonomien geben, wo man sein, wo die Plugins entsprechend dann eingeordnet werden, und ja, das macht das Ganze deutlich übersichtlicher und deutlich strukturierter, als es bisher der Fall war.
Und für den Nutzer auch einfacher, weil das ist ja auch ein Hintergrund gewesen, dass man dem Nutzer eine bessere Suchfunktion bietet. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Plugin suche nach Formular, aber die Plugins haben nicht das Wort Formular benutzt, dann werde ich die ganzen Form-Plugins nicht finden. Und so kann halt ein Form-Plugin oder werden alle Form-Plugins nun dieser einen Taxonomy zugeordnet und es ist einfacher für den Nutzer.
Ja, genau, definitiv. Das wird auf jeden Fall auch kommen. Was sagst du, René?
Ich habe gesagt, das klingt doch sehr spannend.
Ja,
und ich bin gespannt.
Danach, dass es ein wenig aufgeräumter sein wird. Das wird natürlich auch schon mal sehr gut. Ansonsten, was ich noch nicht wusste, das ist die Moderation von Plugin-Verzeichnissen. Da gab es dann auch vor ein paar Tagen oder vor einer Zeit gab es dann einen Artikel dazu. Und es gibt dann halt diverse Probleme, die man da mal hat mit seinem Plugin, wenn man das in die Plugin-Repository gestellt hat. Wie zum Beispiel, dass man
Negativkommentare?
Negativkommentare hat. Zum Beispiel. Löschen kannst du die selber nicht, aber du kannst da ein, man kann bei den Plugins halt einen Tag reingeben, also angeben, und da gibt's dann vier Tags. Das ist einmal der Modlook, das heißt, dass der Moderator mal drauf schauen soll, und was du jetzt gerade meintest, ist Sock Puppet. So, dass wenn man das angibt, dann
meinst du mit Tags das, was jetzt Make as Resolved oder Resolve ist? Oder
Man hat rechts auf der Seite in dem Plugin-Verzeichnis die Möglichkeit, einen Tag anzugeben.
Und, ich habe immer so eine Dropdown als Admin. Da kann ich immer sagen, es soll resolved oder irgendwie, glaube ich, drei Stück sind. Ich müsste jetzt lügen.
Das ist aber dann im
Support-Forum. Oder ich müsste mal schnell nachgucken. Ja, ich bin im Support-Forum. Stimmt. Ich war falsch. Meine Schuld. Entschuldigung.
Mal schauen. Also ich habe da auch noch einen Artikel zu verlinkt dann in den Shownotes, und da wird dann halt genau erklärt, was man damit machen kann. Also kann zum Beispiel, wie gesagt, also generell, dass ein Moderator sich das mal anguckt, da gibt es einen Modlook für, da gibt es Sock Puppet für die Leute, ne, was halt eben zum Beispiel dieses Abwerten oder Überbewerten eines Plugins angeht, oder Wrong Plugin habe ich hier noch, das ist halt die Frage, ob das Plugin, was da so angegeben wurde, überhaupt das richtige Plugin ist, weil es läuft halt so ab, wenn ich ein Plugin in die Repository stellen will, dann beantrage ich das und sage, was da drin stehen soll, dann wird das genehmigt, danach kann ich eigentlich reinpacken, was ich will. Also wenn ich dann die Leute, die das dann halt eben anmelden, das Plugin, können anschließend irgendwas da reinpacken, und dafür ist dann halt eben dieses Wrong Plugin Tag, dann wird dann nochmal nachgeschaut, ob das tatsächlich übereinstimmt, und im Zweifelsfall dann wahrscheinlich mit dem Entwickler kommuniziert oder das Plugin rausgeschmissen.
Ja. Klingt vernünftig.
Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen ist das eine Möglichkeit, das wirklich mal dann schön zu kommunizieren, dann irgendwie nicht, dass man immer nachfragen muss, wen man jetzt ansprechen soll. Da muss nicht in Slack gehen oder so, sondern man packt es einfach dann da rein, und dann schauen die Leute sich das dann an. Ja. Was auch noch ein Thema das kannte ich noch gar nicht, das kannten aber auch viele andere nicht, das sind die Recommended Plugins in WordPress selber. Wenn man Plugins installieren möchte, da gibt es so einen Tab, da steht Recommended Plugins drauf. Das gibt's wohl anscheinend ein bisschen länger. Du kennst es, kein Schwein.
Doch, ich kenne es.
Du kennst es?
Ja.
Ja, gut, du kennst es. Okay, aber es gibt viele andere, die es noch nicht kennen. Irgendwie das.
Aber ich finde, es ist nicht nützlich, weil es sind einfach immer dieselben Plugins, ich weiß, die will ich nicht benutzen oder ich benutze sie bereits. Also es ist nichts Intelligentes dahinter, leider.
Ja, nicht wirklich, das stimmt, ja, das hatte ich auch. Ich meine, so viel Plugins gibt's jetzt auch nicht. Also wenn man das anständig macht, hat man eh nicht viele Plugins drin. Und auf der Basis wird dann halt eben, also auf der Basis der installierten Plugins, die man selber installiert hat, werden dann einen halt eben auf weitere Plugins automatisiert empfohlen. Also da war halt die Frage, wer kennt das eigentlich irgendwie? Und da gab es viele Leute, die es gar nicht kannten. Ich kannte es auch noch nicht, musste mir erstmal anschauen, aber es, wie du schon sagst, also
es war halt sehr statisch. Also es ist, wenn man Recommender Systems irgendwie nennt, dann fällt halt jemand, der vom Fach ist, sofort so Beispiele wie Amazon ein. Hey, wenn du das gekauft hast, kauf doch auch das hier. Und genau das ist es aber nicht. Das heißt, es wird im Hintergrund nicht analysiert. Die Nutzer haben alle Jetpack installiert und die Jetpack-Leute haben auch noch Ninja-Forms installiert. Ja, dann installier doch vielleicht Ninja-Forms. Vielleicht gefällt dir es. Also genau diese intelligente Logik, die ist nicht implementiert.
Das wäre auch wiederum unlogisch bei WordPress, weil du kannst davon ausgehen, weil jemand Jetpack oder NextGen-Galerie.
Ja, ich stimme dir zu, das war jetzt einfach nur das Beispiel. Also es sind einfach, es ist eine statische Seite, die sagt, okay, hey, anscheinend Plugin-Moderatoren, die also vom Verzeichnis sind, die haben halt geguckt, welches sind beliebte Plugins, wie zum Beispiel Jetpack, und die werden halt in diese Liste aufgenommen. Mhm. Aber du hast da jetzt keine krasse Veränderung drin, es ist einfach immer dasselbe.
Tatsächlich so, wusste ich gar nicht.
Also mir ist noch nie eine Veränderung aufgefallen.
Vielleicht hast du auch immer dieselben Plugins installiert.
Ja, das kann auch sein.
Also ich war der Meinung eigentlich, dass sie automatisch ausgelesen werden.
Aha.
Nicht automatisch, sondern automatisch generiert werden. Deshalb auch recommended. Ich schaue gerade mal selber nach.
Hast du dann noch den Link für die Shownotes?
Jetzt dazu dem Thema jetzt nicht wirklich. Nein, da kann ja jeder bei sich mal im Backend gucken, was er da für Plugins drin stehen hat. Ich weiß es nicht. Moment.
Wo sehe ich das? Ich hab da noch nie drauf.
Wenn ich jetzt bei Plugins auf Add New gehe oder neu hinzufügen, dann.
Ich muss erstmal ein WordPress Backend suchen. Im Dashboard oder wo?
Im Dashboard, genau. Aber das sieht auch aus wie so die Top 10 dieser Feature. Also diese,
naja, der Zuhörer denkt sich jetzt bestimmt, gucken die jetzt alle bei sich auf ihrem WordPress nach, was da steht? Was steht denn bei mir? Vielleicht guckt er jetzt auch parallel nach. Das würde mich auch mal interessieren. Guckt der Zuhörer jetzt parallel nach, was er für Plugins empfindet? Also, wenn ja, dann kann er das mal in die Kommentare schreiben, was seine Plugins sind.
Bei Recommended steht da drunter. Siehst du,
Suggestions.
Dabei, du gehst auf Plugins und dann fügst du mal ein neues Plugin hinzu. Und da gibt's dann den
Hub
Recommended. Und da gibt's einmal Featured, da gibt's Popular und Recommended.
Also Plugins steht halt eben, installieren?
Genau.
Plugins installieren, ja.
Dann steht dann, du bist auf der Übersichtsseite und da gibt's Featured, Popular und Recommended.
Ach, empfohlen. So,
Recommended,
ja, auf hier, Deutsch empfohlen. Ja.
Hm. Genau. Da steht halt eben, dass diese Empfehlung auf Basis der installierten Plugins zusammengestellt werden. Jetzt habe ich hier nur beispielsweise oben stehen, Contact Form 7, Ecosmet, Jetpack, also die üblichen Verdächtigen.
Genau die stehen bei mir auch. Weißt du, bei mir wird Hello Dolly empfohlen. Weißt du, ganz ehrlich.
Bei mir steht Yoast und ich habe aber Yoast schon installiert. Das ist auch.
Na, bei mir steht nicht Yoast, aber dafür steht All-in-One SEO Pack.
Ich habe aber Yoast Premium.
Auch nur, weil ich's mal so wollte. Also okay, es wird vielleicht automatisch generiert anhand der Plugins, die ich installiert habe, aber es ist einfach, ich finde, das sind Plugins, die, warum wird mir ein SEO-Plugin empfohlen, wenn ich doch schon eins habe? Also das finde ich halt ein bisschen komisch.
Ja, warum wird mir WooCommerce empfohlen, obwohl man gar nicht wissen kann, dass ich irgendwas mit WooCommerce machen möchte? Also ob ich einen Shop haben möchte oder ein Plugin, ein Theme. Ach, das ist Quatsch hier. Mach das weg, das Thema.
Also also ich fand das auch interessant, dass es das gibt. Fand es noch ziemlich sinnlos. Wie gesagt, also den Knaller finde ich auf jeden Fall Hello Dolly. Also dass das da drin steht, ist echt schon.
Das muss.
Das ist genauso bescheuert wie in
ja, Theme Directory. Diese Empfehlung,
ja, genau.
ist doch Blödsinn. Weil du kannst ja nicht was empfehlen, wo du gar nicht weißt, dass derjenige das auch gebrauchen kann. Also, und dass er das gebrauchen kann.
Also ich finde Empfehlung das falsche Wort. Also Popular Plugins kann ich ja noch verstehen, dass man da schaut, was ist häufig installiert worden und einfach so quasi der Masse vertraut. Aber empfohlen ist immer schwierig.
Also empfehlen könnte ich muss mal was einwerfen. Empfehlen würde ich dann noch verstehen, wenn ich die Empfehlung noch kategorisieren kann. Wenn ich sage, okay, ich möchte gerne eine Empfehlung haben, aber ich habe jetzt keinen Shop und ich habe auch nicht vor, einen Shop zu machen. Ich möchte einfach nur bloggen. Welche Plugin-Tipps habt ihr denn da jetzt für mich?
Also
und dann müsste man doch irgendwie bei Empfehlen nochmal Filter setzen können. Magazin, Blog, Shop.
Genau.
Schnubbi-Boobs, App, keine Ahnung. Das wäre also sinnvoll.
Beispielsweise, wenn du jetzt WooCommerce installiert hast, so, dann kannst du natürlich sagen, bitte zeig mal hier die Erweiterung, die populärsten Erweiterungen für WooCommerce an oder sowas. Also es geht schon, eine gewisse Empfehlung auszusprechen. Das würde funktionieren auf jeden Fall, aber das ist so, wie es jetzt umgesetzt ist, echt
schlecht.
Ja, aber also,
ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich beispielsweise, also das sind so ein, zwei Sachen so von diesen Auflistungen her, die wirklich schlecht sind. Wir haben auch beispielsweise bei den Theme Directory haben wir auch ein Problem. Beispielsweise haben wir da 2010, 2011, 2013 und so weiter. Das sind die populärsten Themes. Ist ja auch klar, ja. Die wurden ja auch
alle standardmäßig. Dann kommen die als Empfehlung.
Und ja, die kommen nicht nur hier als Empfehlung, die sind halt eben in den Theme Top 10 drin irgendwie und drängen Jahr für Jahr praktisch die Standard-Themes irgendwie raus, weil die natürlich dann mit WordPress mitgeliefert werden. Natürlich haben die höchsten Download-Zahlen. Die werden auch immer wieder aktualisiert und die stehen dann irgendwann oben, aber irgendwann hat man nur noch die oben. Also irgendwann müsste man die auch mal irgendwie rausnehmen aus der Theme Repository, was die Bewertungen angeht.
Ich meine, sie haben ja schon angefangen, dass sie jetzt lass mich lügen, das muss ja jetzt auch schon ein paar Monate her gewesen sein, dass sie ja die Statistik ändern, indem sie nicht mehr die installierten Zahlen nennen, sondern die aktivierten. Also wer hat das Theme aktiviert, wer hat das Plugin aktiviert? Und das sind Daten, die sind eher sinnvoll, als zu sagen, es ist installiert, weil wie du sagst, jeder Zweite hat auf seiner WordPress-Installation das Standard-Theme drin, weil das mitgeliefert wird, aber die Leute löschen es nicht. Das heißt, zu sagen, das haben x Millionen Leute installiert, sagt nichts aus.
Nee, die Zahlen, also die neuen Zahlen sagen jetzt tatsächlich auch aktiv. Ne? Also
ja, und das ist eine Zahl, die ist sinnvoll.
Die ist sinnvoll, ja, finde ich auch. Weil dann kannst du gucken, okay, wenn das jetzt 400.000, und danach geht aber auch die Popular List, wenn ich das in letzter Zeit richtig gesehen habe. Also ich glaube, ich bin auf Seite 5 irgendwo.
Ja, aber es geht halt einfach darum, auch dann da in solchen Listen, in solchen Aufstellungen auch einfach Sachen rauszunehmen, die einfach nicht dazugehören. Wie gesagt, Hello,
ja,
nicht mal ganz im Ernst, wer hat das jemals?
Na, das hat der Matt da reingepackt. Das ist doch immer da.
Ja, das kann man aber mal einfach raus, aus der Repository kannst du es eigentlich vom Prinzip
aus. Es müsste ein Plugin geben, Delete Hello Dolly.
Also es braucht wirklich kein Mensch. Und 1 Million aktive Installationen für Hello Dolly, das muss mir mal jemand erklären.
Wer macht das? Naja, weil das Standard dabei ist. Und
aber weil, das ist standardmäßig ich aktiviert. Weiß es nicht.
Nee, keine Ahnung. Nee, eigentlich nicht.
Also, nee.
Ich weiß es nicht.
Ist ja der Witz. Aber es hat auch nur 2,5 Sterne, von daher.
Ja.
Jo, gehen wir weiter.
Ja, gut, okay, kommen wir von sinnlosen Listen zu einem Thema, das jetzt nicht direkt mit WordPress zu tun hat, ein Plugin, WooCommerce, und da ändert sich jetzt auch ein bisschen was. Automatic hat Woo ja gekauft vor, ich glaube, einem Jahr oder so.
Ja.
Und da geht es jetzt halt darum, dass Automatic jetzt anfängt, die Markenrechte für Woo durchzusetzen. Das fand ich
auch. Das, was sie bei WordPress auch schon gemacht haben.
Ja, auf jeden Fall geht es darum, dass es unheimlich viele gibt, wie es beispielsweise woogpl.com, ich glaube, das war .com, die dann halt eben ihre Namensgebung mit Woo gemacht haben und dementsprechend den Eindruck erweckt haben, es wären auch offizielle WooCommerce-Plugins. Und um den Eindruck dann zu vermeiden, versuchen sie momentan ihre Markenrechte durchzusetzen. Also alles, was mit Woo irgendwas irgendwie anfängt, kann man, da wird es Probleme geben.
Ja, das ist aber, was machst du denn, wenn du jetzt tatsächlich irgendwie so ein Woo-Plugin hat, was gut performt und du eine Domain hast, die irgendwie woopayment.com heißt? Das darfst du dann auch nicht mehr? Du kannst jetzt ja nicht mehr, bei WordPress kannst du ja wenigstens noch sagen, okay, wir machen jetzt WP.
Also das ist halt die Frage. Also das Problem ist, also die Markenrechte wurden wohl anscheinend erst letzten Oktober eingetragen. Also ich hatte dasselbe Problem mit einer anderen Sache und nachträglich die Markenrechte zu registrieren und die anderen dadurch rauszudrängen, wird wahrscheinlich ein Problem werden. Deshalb bin ich mal gespannt, was jetzt dann da noch irgendwie aussteht, weil WooGPL ist jetzt schon eine Weile lang jetzt nicht irgendwie geändert. Also die hatten den Namen, die haben den einfach beibehalten bisher. Also ich bin mal gespannt, was da passiert. Für alle, die jetzt dann Plugins haben und dem ganzen Rechtsstreit vielleicht auch aus dem Weg gehen wollen, die sollten das am besten umbenennen. Das heißt dann heißt das nicht mehr WooCommerce irgendwas, WooCommerce Shipment irgendwie, sondern das heißt dann Shipment for WooCommerce zum Beispiel, heißt das dann für mich als Plugin-Entwickler, dass ich es entsprechend dann umbenenne. Es ist für WooCommerce, aber es ist nicht von WooCommerce.
Ach so, du darfst es hinten ranstellen, aber nicht vorne ran. Hinten
ranstellen darfst
du es, ja. Also könntest du sagen payment-woo.com.
Ja, Payment for Woo oder sowas in der Art. Also sowas, dass das halt eben, ne, man Hi. Soll halt noch erklären können, dass es natürlich jetzt ein Plugin
Hallo.
Für WooCommerce ist, aber es ist kein WooCommerce-Plugin, was den Eindruck erwecken könnte, es ist ein official Plugin oder so.
Ich denke trotzdem, dass Automatic das dann wie bei dem Trademark WordPress hält und man kann versuchen, die die Erlaubnis dafür zu bekommen, das in seinem Plugin oder in seiner URL zu verwenden, aber ich denke schon, dass sie mit der Zeit sehr restriktiv da arbeiten werden.
Ja, das haben die ja bei WordPress auch gemacht.
Ja. Also ich bin noch gemischt, ob ich das gut oder schlecht finde, aber gut. Sollen sie halt machen.
Ja, ich habe nicht mit WooCommerce am Hut. Aber ich habe einen Sticker. Fällt mir gerade ein.
Ja, ich habe so 2-3 Plugins für WooCommerce geschrieben, aber die sind dann offiziell bei WooCommerce auf der Seite. Da brauche ich mir jetzt erstmal keine Sorgen zu machen.
Da hast du ja nochmal Glück gehabt.
Ja, das stimmt, ja. Ja, also das war übrigens jetzt der News-Teil. Mehr habe ich gar nicht. Das war, glaube ich, schon lang genug, oder?
Oh. Doch, hier, wir haben noch GitHub stellt seine Preise um. Hast du einen Bezahl-Account, in welchem Level auch immer, bekommst du jetzt unendlich viele Repositories. Das ist aber, glaube ich, auch schon wieder 3 Wochen her, die News.
Ja, das ist wirklich ein bisschen älter. Also für mich war es
gar nicht so alt. Mach das doch nicht schlecht, was ich sage. Vielleicht freut sich da jetzt jemand, der das noch nicht wusste und bei Twitter nicht mitbekommen hat.
Ich hab's vorhin extra aus der Liste, rausgestrichen habe ich sie ja anscheinend nicht.
Nee, deswegen lese ich es ja vor. Es steht noch im Redaktionsplan.
Ja, dumm, ne? Nein, Quatsch. ich finde es, also für mich persönlich ist es super. Ich habe nämlich vorher mit Bitbucket gearbeitet für die privaten Projekte und auf der anderen Seite für die öffentlichen Projekte mit GitHub. Jetzt kann ich die ganzen anderen Sachen halt rüberziehen, weil das wäre vorher unendlich teuer gewesen, wenn ich für jede private Repository für einen Kunden oder ähnliches oder für ein nicht veröffentlichtes Projekt eine eigene Repository angelegt hätte. Das war unglaublich teuer. Das hat sich für mich jetzt geändert, weil die halt umgestellt haben von bezahlen pro private Repository auf pro User, der das nutzt. Das ist mir natürlich sehr entgegengekommen. Es gibt natürlich andere Projekte, wo es genau umgekehrt ist.
Ja, genau. Man muss halt bedenken, wenn du ein einzelner Mitarbeiter bist, der das nutzt, also jetzt du als Freelancer, dann ist es gut. Aber genau, und da war die Kritik sehr groß. Organisationen haben ganz viele, was weiß ich, die haben vielleicht ihre Projekte in unterschiedliche Packages aufgeteilt. Und wenn sie jetzt für jedes Repo, also die Repos kriegen sie jetzt zwar kostenlos, aber sie müssen jetzt für die Mitarbeiter zahlen und das trifft manche Firmen oder manche Organisationen sehr hart gerade, vor allem die Open Source oder ja die Non-Profit Organizations, die ja dann halt so 50 bis vielleicht 100 Committer haben, die müssten die jetzt alle für jeden Committer müssten die halt zahlen und das sprengt dann die Rechnung von, was weiß ich, vorher haben sie irgendwie $20 im Monat gezahlt und jetzt müssten sie dann halt über $500 im Monat zahlen.
Also bei Non-Profit-Organisationen kann ich das durchaus gut verstehen, also dass das natürlich dann richtig Probleme gibt. Für Firmen selber, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn eine Firma 50 oder 60 Entwickler hat irgendwie und mit der Software dann Geld verdient, das Ding privat stellen muss, gut.
Ja, ich kann das schon verstehen. Also natürlich, wenn man damit Geld verdient, kann man auch dafür zahlen, aber es ist trotzdem mal einfach eine Preiserhöhung von mehreren, echt ungelogen, mehreren 100%. Und das ist einfach krass.
Ja, für die Leute auf jeden Fall, definitiv.
Damit musst du halt erstmal kalkulieren.
Beispielsweise. Also ich habe das bei mir dort haargenau umgekehrt. Also ich hätte wahrscheinlich jetzt irgendwie $200-$300 bezahlt oder so. Wenn ich dann alles darüber hätte laufen lassen irgendwie und das hätte ich dann absolut nicht eingesehen. Deshalb bin ich auf Bitbucket gegangen. Jetzt kann ich das für mich natürlich alles vereinheitlichen. Das ist natürlich
meine Frage. Bleib mal bei Einzelfalls. Ne?
Bitte?
Bleib mal bei Bitbucket.
Ja, das kommt halt drauf an, was man macht. Also ich finde es für öffentliche Projekte halt eben, wo du wirklich den Quellcode öffentlich irgendwo ausstellst, ist für mich GitHub. Das nehme ich lieber.
Aber solange du privat bist, finde ich Bitbucket mittlerweile auch schöner. Also das Interface ist richtig kacke, aber so an sich, weil du machst ja nur Commits und ein bisschen Branching und als Repository.
Ja, ich bin mit meinen privaten Repos bei GitLab. Also viele meckern dann zwar wegen der Performance, aber das stört mich persönlich gerade eigentlich gar nicht.
Ja, aber prinzipiell ist das natürlich für jeden unterschiedlich irgendwie, schraubst du gerade an deinem Lautsprecherarm rum, René?
Nein.
Gut, danke.
Ich habe nichts gemacht.
René muss auch immer Lärm machen zwischendurch, ne? Der muss immer irgendwas irgendwie zack, 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 klack, 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 irgendwie.
Ja. Das war ich nicht.
Das war ich jetzt, scheiße.
Oh, hier, der nächste.
Super, jetzt, Mensch, meine Güte.
Alles klar. Ich
ja,
gut, nichts okay. gehört.
Gut. Ja, ja, wir sind jetzt gerade vom WordPress-Thema abgewichen, aber da können wir eigentlich direkt mal woanders an weitermachen.
Ich hab ja, jetzt. Nee, wir haben doch. Du hast doch dich mit dem Marc nochmal unterhalten gestern, vorhin. Bevor wir mit dem.
Oh mein Gott, jetzt hätte ich fast den Security-Blog vergessen.
Hans Helge. Achtung, brauch einen Trailer.
Tu uns doch mal was Gutes. Mach das doch mal rein.
Ich mach einen Trailer. Jetzt kommt der Security-Teil mit Marc.
So, und damit kommen wir wieder zum Thema Sicherheit. Marc ist wieder bei uns. Hi, Marc.
Hallo, Sven.
Ja, Marc hat wieder ein, zwei Themen rausgesucht zum Thema Sicherheit. Was hast du uns denn mitgebracht?
Zum einen eine Sicherheitsstudie von Sucuri. Die haben verschiedene Websites analysiert und verschiedene Daten von gehackten Websites analysiert, die ganz spannend sind. Okay. Sucuri, vielleicht kennt das nicht jeder, ist eine Sicherheitsfirma, eine hauptsächlich WordPress-Sicherheitsfirma, die auch gehackte Webseiten reparieren. Und sie sagen von sich selbst, dass sie täglich etwa 500 gehackte Webseiten reparieren. Wow. Das ist so eine Menge, die ich in 2 Jahren nicht schaffe. Und sie haben für das erste Quartal 2016 diese gehackten Webseiten analysiert und da mal eine lustige Statistik draus gemacht. Das waren zu 78% WordPress-Seiten.
Wow.
Und die anderen waren Joomla 14% und Magento 5%, Drupal 2% und noch ein paar andere.
Die machen, wenn die das selber auswerten, machen die dann auch die Joomla-Webseiten oder
wie kommen die dann auch? Die sind für alle Arten von Webseiten zu haben und machen Sicherheit für alle Arten von Redaktionssystemen, aber WordPress ist so ihr Hauptthema, weswegen auch die WordPress-Seiten bei ihnen massiv mehr sind als alle anderen Redaktionssysteme.
Okay.
Und was sie zum Beispiel rausgefunden haben, ist, dass von den infizierten Systemen 56% der WordPress-Seiten nicht aktuell waren. Also eine veraltete WordPress-Version, Plugin-Version oder Theme-Version installiert haben. Und 56% ist schon eine ganze Menge. Da weiß man, dass Updates machen immer noch das Wichtigste ist, um die Sicherheit der eigenen Seite hochzuhalten.
Ja, das ist ja wieder das leidige Thema irgendwie, dass man dann einmal WordPress aussetzt und das dann einfach dann für immer so stehen lässt und dann anschließend nichts mehr daran tut.
Korrekt. Das Lustige ist, bei allen anderen Redaktionssystemen war es noch viel schlimmer. 97% der Magento, 85% der Joomla und 81% der Drupal-Systeme waren nicht aktuell. Das heißt, mit 56% ist da die WordPress-Seite relativ schon gut dabei und offensichtlich zeigt das Wirkung, dass Updates machen als eines der wichtigsten Sicherheitselemente von fast allen Leuten andauernd erwähnt wird.
Okay, dabei waren jetzt aber die anderen Content-Management-Systeme waren jetzt nicht so up-to-date, aber hatten dann trotzdem weniger Angriffe. Woran liegt das?
Naja, weil es insgesamt weniger Seiten gibt, ne? Also WordPress betreibt halt 25% aller Webseiten weltweit. Da ist das Interesse der Hacker offensichtlich etwas größer insgesamt. Und wie gesagt, Sucuri ist eher so eine WordPress-Firma. Vielleicht ist deren Datenbestand auch jetzt nicht vollständig einheitlich und eher auf WordPress zentriert.
Ah, okay.
Ja, und eine der spannendsten Erkenntnisse meiner Meinung nach ist, dass bei 25% aller gehackten WordPress-Websites 3 Plugins auftauchen, die dafür schuld sind. Und zwar immer 3 die gleichen.
Oh.
Und das sind so auch für mich wirklich Lieblinge. Das sind TimThump. Das ist ein Plugin zum Umberechnen von Bildgrößen. Der Revolution Slider.
Ach, der,
ja. Der Name sagt für Slider. Und Gravity Forms, ein Formbilder-Plugin. Und das sind so die 3, die machen 25% aller gehackten Websites aus.
Okay.
Und 2012,
das ist schon
vor ein paar Jahren, war TimThump noch für die Hälfte aller gehackten Webseiten verantwortlich. Das ist mittlerweile deutlich runtergegangen, weil TimThump nicht mehr so häufig benutzt wird und nicht mehr so viele offene Sicherheitslücken hat. TimThump ist das Gefährliche, dass es auch in vielen anderen Plugins mit verbaut ist, sodass man es gar nicht selber mitbekommt.
Mhm.
Was aber im Moment halt einer der häufigsten Gründe ist der Revolution Slider, der bekannte und berühmte. Und dessen Hauptproblem ist, dass der ganz häufig in Themes mit verbaut ist und mit ausgeliefert wird. Und wenn halt das Theme nicht aktuell gehalten wird, auch vom Theme-Autor selbst, dann hat man keine Chance, irgendwie einen aktuellen Revolution Slider auch selber zu haben.
Genau, und der kommt dann übers Theme rein, oder?
Also das heißt, der kommt übers Theme rein, genau. Okay. Also wenn man ein Kauftheme hat, dann ist ganz häufig der Revolution Slider als Plugin mit dem Theme mit dabei. Aber halt in der Version, die der Theme-Autor mitgebundelt hat.
Okay. Und
deswegen kann man auch ein Update nur über das Theme bekommen. Und wenn es kein Theme-Update gibt oder sich der Theme-Autor da nicht so richtig drum kümmert, dann hat man auch kein Plugin-Update und damit unter Umständen eine verwundbare Version.
Das ist praktisch die doppelte Sollbruchstelle.
Absolut.
Okay.
Und Gravity Forms als Formular-Plugin hat das Problem, das ist auch ein kostenpflichtiges Plugin. Die haben ein Lizenzmodell, was auf einer jährlichen Zahlung beruht. Mhm. Und wenn man halt für ein Jahr die Lizenz kauft und das Plugin einsetzt, danach die Lizenz aber nicht verlängert, kriegt man keine Updates mehr. Und so hat man dann unter Umständen auch eine veraltete Version rumliegen, die man nicht mehr aktualisieren kann. Deswegen sind diese drei nicht nur mit Sicherheitslücken bestückt, die man ja schließen könnte durch ein Update, sondern sie sind auch aufgrund der Art und Weise, wie sie vertrieben werden, anfällig dafür, eben nicht mit der aktuellsten Version in der Webseite installiert zu sein.
Ja, genau, da muss man so sagen, Gravity Forms hat beispielsweise unheimlich viele Zusatzplugins in WordPress, auf WordPress.org. Und die Leute finden das, merken dann, okay, alles klar, dafür brauche ich Gravity Forms, kaufen das dann, packen das dann rein und nach einem Jahr wird dann nicht mehr abgedatet, ja, zum Beispiel.
Genau. Ja.
Das war Thema Nummer 1. Thema Nummer 2 war?
Thema Nummer 2, obwohl Yoast ja eher für sein SEO-Plugin bekannt ist, haben die einen schönen Blogbeitrag gemacht.
Ja.
Über WordPress-Sicherheit und haben da mal so eine ganze Liste von verschiedenen Tipps aufgelistet, an die man so denken sollte, könnte, wenn man mag, wenn man keine Ahnung von WordPress-Sicherheit hat. Das sind so die üblichen Verdächtigen, die man schon ganz häufig gehört hat. Sowas wie Admin als Benutzername nicht nutzen oder ein starkes Passwort nutzen oder so. Aber es sind auch Sachen bei, die sehr, sehr hilfreich sind, aber nicht so häufig erzählt werden, wie Zwei-Faktor-Authentifizierung oder Sachen über die XML-RPC-Schnittstelle. Also recht lesenswert für eine SEO-Schmiede. Und ja, für alle, die sich mit dem Thema noch nicht so richtig beschäftigt haben, ist das eine Empfehlung.
Gut, okay. Das heißt, wir packen das auch in den Shownotes rein.
Genau.
Und ja, damit hätten wir es diese Woche wieder.
Das war's schon, genau.
Ja, das war's schon. Wunderbar. Ich danke dir, Marc.
Ja, gerne.
Ich wünsche dir einen schönen Urlaub.
Ja, danke schön.
Alles klar. Bis dann. Ciao.
Bis dann. Ciao.
Dieses Interview wurde vor der Sendung aufgezeichnet.
Das hast du mal schön gesagt.
Ja, ne? Ich wollte auch mal professionell rüberkommen. Ja, schön, cool. Schön, dass Marc mal wieder dabei war. Ist immer cool, weil er sich ja in den Sicherheitsthemen besser auskennt als wir.
Ja, der schreibt ja seinen Newsletter und kennt sich da ein wenig aus, auf jeden Fall. Der Moment, wo findet er denn überhaupt den Newsletter? Den bringt er dann regelmäßig raus. Unter wp-sicherheit.info müsste es, glaube ich, sein. Da kann man den dann abonnieren und dann kriegt man dann halt eben regelmäßig News. Und es ist immer so mit den 5 Minuten, das ist echt knapp. Wir kommen immer etwas über 6 Minuten, weil er hat eigentlich noch viel mehr Themen, die er dann irgendwie dann da nennen könnte. Das ist immer so ein kleiner Auszug. Von daher macht es echt Sinn, sich da mal diesen Newsletter zu abonnieren.
Jo. Ja. Verlinken wir dann in den Shownotes.
Auf jeden Fall. Machen wir mal. Ja, was sind wir denn jetzt eigentlich? Ich glaube, jetzt haben wir tatsächlich die News durch.
Nach 40 Minuten.
So viel Neues. So viele Neuigkeiten. Mhm. Irre. Eigentlich doch nicht viel.
Geht eigentlich.
Ne? Jo, René, du hattest am Anfang irgendwas mit Elasticsearch nochmal gesagt. Willst du kurz mal erwähnen, was du da jetzt genau machst? Weil Elasticsearch ist ja jetzt wohl nicht jedem bekannt, aber doch ein sehr interessantes Ding.
Jetzt erwischte mich aber auf den kalten Fuß. Ich bin gar nicht vorbereitet auf so eine Frage.
Ah,
ja, also ich habe mich die letzten Woche mit bei einem Kundenprojekt mit Elasticsearch auseinandergesetzt. Warum Elasticsearch, beziehungsweise was ist das? Im WordPress, beziehungsweise, ja, also die WordPress-Standardsuche, wenn man irgendwie ein WordPress-Query macht oder nach Posts oder irgendwas sucht, geht das immer auf die Datenbank. Wenn man davon viele Inhalte hat, dann kann das unter Umständen lange dauern, weil MySQL nicht das schnellste System für schnelle Suchanfragen ist. Und dann gibt es verschiedene Systeme, die den Datenbestand indizieren und in einfache Formate zerlegen, zum Beispiel in JSON-Format. Das heißt, es wird von deinen Daten wird ein Index erstellt in JSON und naja, und dann wird halt in diesem JSON-Index gesucht, statt Queries, komplizierte Queries mit Meta-Queries gegen die Datenbank zu schießen, was halt am Ende einen Geschwindigkeitsvorteil bringen soll. Da gibt es verschiedene Bibliotheken, sagt man das so? Also es gibt Slore oder Solar, oder wie spricht man das genau aus? Kennst du das?
Ja, ich nenne es immer Solar.
Solar.
Aber ich weiß nicht, ob das die offizielle Aussprache ist.
Ich weiß nicht, wir nennen das jetzt einfach Solar. Wer mag, kann uns ja in den Kommentaren oder bei Twitter korrigieren. Ja, und es gibt
dann... Schreibt mal, wie es ausgesprochen wird, ne?
Ja, schreibt mal, wie es ausgesprochen wird. Schickt uns eine Voicemail. Ja, daneben gibt's noch, neben verschiedenen anderen, die ich jetzt nicht alle auf dem Schirm habe, gibt's noch ElasticPress. So, wir hatten mal evaluiert am Anfang, was wollen wir nehmen, und die Entscheidung ist dann auf Elasticsearch gefallen. Und ElasticSearch erstellt halt einen, man kann halt mehrere Indizes erstellen, die eben im JSON-Format die Inhalte indizieren und abspeichern, und es müssen keine Anfragen mehr direkt an die Datenbank geschickt werden, wenn man Inhalte sucht. Und wenn man jetzt im WordPress-Kontext arbeitet und das einfach mal schnell irgendwie ausprobieren müsste, ohne da jetzt groß irgendwas zu implementieren, dann gibt es ein Plugin von TenUp, das heißt ElasticPress oder ElasticPress-WooCommerce, glaube ich, gibt es auch noch, und irgendwelche Dritt-Plugins. Es gibt auch noch Fantastic Elastic, das ist auch im Org-Verzeichnis zu finden. Das kann man sich einfach installieren, da kann man sich schnell, wenn man den ElasticPress-Server laufen hat, ach so, ich habe vergessen zu erwähnen, dass ElasticSearch auf Java basiert und eine Java-Applikation auf zum Laufen benötigt. Aber man findet das alles in der Dokumentation. Also es ist recht leicht zu installieren. Ich habe das jetzt nicht allzu lange gebraucht. Das, was aufwendig ist, ist halt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wie erzeuge ich einen Index? Wie kann ich den Index mit meinen Daten befüllen? Und
genau. Ich denke, einfach nur, um das klarzustellen. Also ElasticSearch ist ein eigenes System, fungiert wie eine Datenbank, die einfach die Suche erleichtern soll. Das heißt, sehr viele Firmen nutzen das parallel zu ihrem eigentlichen Datenbanksystem, um einfach die Suche zu vereinfachen. Ein sehr berühmtes Beispiel ist zum Beispiel GitHub. Die benutzen ElasticSearch im Hintergrund, damit man schnell und einfach alle Repositories durchsuchen kann. Und man kann da irgendeinen String eingeben und man kriegt ja sofort eine Antwort zurück, welche Repositories genau diesen String oder diese Sprache verwenden, ja, oder diese Personen drin haben. Und das läuft alles über ElasticSearch.
Genau, es soll halt massiv die Suche beschleunigen. Genau, und ich habe jetzt quasi zusammen, also ich nutze in meinem Projekt ElasticPress zusätzlich von TenUp, wie gesagt, und habe da halt jetzt noch mit REST API eigene Endpoints dazu gebastelt, wo ich halt meine individuellen Suchen, Facettensuche und Schnellsuche nach irgendwelchen SKUs, also SKUs sind WooCommerce-Produktnummern, abfeuern kann und bekomme dann immer ein JSON-Restobjekt zurück. Ja, das ist so kurz dazu gesagt. Also mehr habe ich jetzt da auch noch nicht. Also im Team wird auch noch mit der Facettensuche rumgespielt, da bin ich jetzt aber nicht so dran. Also ElasticSearch bietet halt auch viel Algorithmus, um halt eben eine performante Suche zu führen und unter anderem auch so unschärfe Suchen für Facettenartikel. Also ich suche einen roten Artikel mit grünen Bändchen.
Mhm.
Ja, Fragen? Habt ihr Fragen dazu? Sven hat nicht zugehört, das habe ich gehört.
Ich habe keine Fragen.
Ja, ich habe ja selber mal mit ElasticSearch schon gearbeitet während dem Studium. Es ist ein erstaunlich simples Programm, also vom Interface her. Man kann es sehr schnell aufsetzen, irgendwann kann es aber trotzdem sehr komplex konfigurieren. Und das fand ich sehr beeindruckend. Also selbst wenn man kein Java versteht, es gibt Schnittstellen zu anderen Programmiersprachen und kann das eigentlich immer sehr schnell aufsetzen und einsetzen. Und das ist echt beeindruckend.
Ja, also ich war auch erstaunt, dass es so leicht zum Aufsetzen ist und zum Konfigurieren. Also das einzigste Problem, was ich hier habe, ist, ich hab das in einer Scotchbox aufgesetzt. Also Scotchbox ist eine fertige Backend-Umgebung, die schon so ein paar Sachen vorinstalliert hat. Und dort läuft das Ganze erstaunlich langsam. Ich habe es jetzt nicht mit noch einer zusätzlichen anderen Box versucht oder auf einer anderen virtuellen Umgebung. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es hier nicht schneller und nicht langsamer als ein SQL-Query, aber wahrscheinlich liegt das irgendwie, keine Ahnung, wo.
Ja, du musst, also du kannst, wenn du lokal entwickelst, wie gesagt, das ist jetzt mein Wissen von vor knapp 2 Jahren, aber damals habe ich herausgefunden, dass du, wenn du lokal entwickelst mit Elasticsearch, in den Config angeben kannst, dass es quasi eine lokale Entwicklung ist und dann setzt Elasticsearch nicht wie von Haus aus mehrere Shards auf, also verteilt die Indices auf verschiedene virtuelle Server, sondern simuliert dir das eben nur, dass du halt schneller arbeiten kannst. Das kann ich dir gerne nochmal raussuchen.
Das kannst du gerne machen und in die Shownotes schreiben. Aber ich habe im Moment nur eine virtuelle Maschine laufen, wo der...
Ja, aber Elasticsearch spaltet ja trotzdem einen eigenen Datensatz auf verschiedene Shards auf. Also Shards definiert Elasticsearch selber als eigenständige Datenbanken, die die Indices halten und die kommunizieren miteinander. Die Shards können auf einem Server laufen, aber sie können auch, und so ist es halt gedacht, auf mehreren Servern laufen, um eine horizontale Skalierung zu ermöglichen.
Okay, das klingt spannend. Das
hab ich nicht gelesen. Jetzt erstmal weg und probiert das aus.
Ja, ich google gerade mal. Ja, und was hast du so gemacht, Hans-Helge? Ach, du wolltest gar nicht mehr, ne?
Ja, ich kann kurz sagen, aber im Anbetracht der Zeit würde ich das auf eine neue Folge verschieben. Und zwar habe ich in den letzten Wochen weniger WordPress gemacht, sondern ich habe mich sehr intensiv in Laravel, ein PHP-Framework, eingearbeitet. Das ist schon ziemlich spannend. Also macht Spaß, ist mal was anderes, aber ich denke, ohne jetzt zu tief einzusteigen, würde ich das auf eine nächste Folge mal verschieben, weil das... damit kann ich eine ganze Folge erfüllen inzwischen.
Ja, dann. Ja, ich bin gespannt. Nur musst du das dann noch irgendwie in einem WordPress-Kontext verpacken.
Ja, natürlich mit meinem Hintergrund als WordPress-Entwickler habe ich ja immer, vergleiche ich automatisch, wie macht man das in WordPress und wie würde ich das jetzt in Laravel umsetzen. Und da kann ich gerne mal einen Vergleich irgendwann mal geben, um zu schauen, was ist das eigentlich und warum mache ich das. Aber ja.
Gib uns doch mal so ein Quick Feedback Preview Sneak Peek.
Na gut, also man muss ja ganz klar sehen, WordPress ist ja kein Framework. WordPress ist ein CMS. Laravel ist ein Framework, mit dem ich ganz eigene Apps programmieren kann. Das heißt, ich fange im Grunde wirklich from scratch an. Ich muss dann alle Sachen neu implementieren. Also ich muss meine Datenbankmodelle bauen, ich muss meine Datenbank aufsetzen, ich muss Migrationen schreiben, ich muss meinen ganzen Views, also das alles, was im Frontend zu sehen ist, neu machen. Das bringt mir ja WordPress schon von Haus aus mit. Das ist ja auch okay. Und da klinke ich mich als Plugin-Entwickler ein. Mit Laravel habe ich jetzt aber halt die Möglichkeit, komplett Custom-Apps zu schreiben. Also Dinge, die mir mit WordPress vielleicht nicht so einfach wären oder wo ich doch mehr Flexibilität möchte oder ich möchte einfach eine schnellere PHP-Version nutzen, wie zum Beispiel PHP 7. Das ist mit Laravel natürlich kein Problem, weil ich bin der Entscheider über alles. Und das fand ich halt...
Das kannst du mit WordPress auch machen. PHP 7 nutzen.
Kannst du machen, natürlich. Aber wenn du ein Plugin entwickelst, kannst du nicht PHP 7, also du kannst es natürlich voraussetzen, aber damit machst du dir nicht sehr viele Freunde.
Wenn du ein Plugin entwickelst, was nur für dich arbeitet, dann kannst du das machen. Wenn du
richtig
ein Plugin entwickelst, was du veröffentlichen möchtest, dann kannst du das nicht
machen. Das ist korrekt. Das ist ja. Aber deswegen, also ich habe halt im Hinterkopf ein Projekt und ich mache gerade ein Uni-Projekt mit, das ich jetzt mit Laravel umsetze. Und es macht schon Spaß, damit mal sich reinzudenken und in neue Paradigmen wieder auszuprobieren.
Wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, für wen tust du das?
Für mich und für Uni-Leute.
Okay, alles klar. Ja,
wir fahren uns wieder gegenseitig über den Mund. Ich finde, es klingt spannend und dann können wir vielleicht noch mal ein bisschen tiefergreifend irgendwie dann auf eingehen in einer der nächsten Folgen.
Also ich wollte eigentlich noch dazu sagen, ich habe in der vorletzten PHP-Magazin, da war das, glaube ich, auch ganz großes Thema, Laravel.
Es ist inzwischen auch eines der beliebtesten Frameworks.
Ich habe die Zeitung aber unter den Tisch gelegt. Unter den Korb mit den anderen Sachen.
Oh. Ja, aber ich glaube, dazu kann ich gerne mal in einer der nächsten Folgen was sagen.
Das finde ich ganz gut. Dufte.
Also eigentlich wären wir ja schon, wir haben ja schon einen Teil der Plug-and-Picks sogar durch. Ne? Ich wollte jetzt also irgendwie eine Überleitung, war jetzt ein bisschen schwierig, von Elasticsearch über Laravel direkt wieder zu ElasticPress zu den Plug-and-Picks.
Ja, komm, dann machen wir das jetzt einfach. Also wie, natürlich, es waren halt irgendwie unsere Themen.
Das muss doch am Ende kommen, die Plug-and-Picks. Du kannst doch jetzt nicht einfach hier aus dem Kontext heraus irgendwie anfangen mit Plug-and-Picks, weißt du?
Doch, guck mal auf
die Uhr. Du kannst doch jetzt sagen, hier, ich habe letzte Woche ToroForms released, was auch immer das ist. Keine Ahnung, habe ich nicht verstanden.
Du hast doch schon ElasticPress gesagt, also von daher, also.
Ja, ElasticPress ist mein Plug-and-Pick. Steht in den Shownotes.
Entschuldigung, René.
Nein.
Jetzt ist er beleidigt.
Nein, ach Quatsch. Ich wollte eigentlich nur überleiten, das wäre dein Thema. Das mache ich sowieso nicht. Jetzt erzähl doch mal, was ToroForms ist.
Ach so, ja, du meinst mein Plug-in-Pick. Ja, ja, klar, ich habe natürlich diese Woche einen ganz besonderen Plug-in-Pick. Ich habe mein eigenes Plug-in gepickt. Letzte Woche haben wir einen Formbuilder rausgebracht, der nennt sich ToroForms. Und ja, also der macht ein bisschen, der arbeitet ein bisschen anders als die anderen. Also erstmal, also als, beispielsweise als Ninja Forms oder Gravity und so weiter, weil der wirklich sich dann auch an der Oberfläche von WordPress orientiert. Das heißt, der sieht auch dementsprechend aus und man geht nicht seinen eigenen Weg. Wenn man sich beispielsweise jetzt mal Ninja Forms 3.0 anguckt, geht's halt wirklich dann dahin, dass die eine eigene Oberfläche haben. Die haben extra eine Agentur irgendwie eingestellt und um das ganze Layout besser zu machen. Nur halt eben ist das alles nicht mehr WordPress. Also es ist definitiv was anderes und wir wollten mit ToroForms auf jeden Fall da ein bisschen anderen Weg gehen. Mit wir meine ich übrigens auch den Felix Arnst, der ist auch mit dabei. Wir programmieren das ganze, den ganzen Formbilder zusammen. Und was noch so ein Ding ist, dass ToroForms hat eine API, eine PHP-API. Das heißt, man kann bestimmte Bereiche erweitern, man kann beispielsweise neue Elemente hinzufügen, die man die API erweitert, also einfach indem man Klassen erweitert und dementsprechend dann seine Funktion, die vorgegebenen Funktionen nutzt. Ist natürlich alles in der Oberfläche Drag and Drop und ich hoffe einfach verständlich. Also letzte Woche, das war die erste Beta. Ja, die könnt ihr euch alle anschauen und mir mal ein bisschen Feedback geben. Ich wäre sehr froh, wenn wenn ihr euch einfach bei mir meldet, ob da irgendwie was besser zu machen wäre. Positives Feedback, Kritik. Alles zu mir und probiert es auf jeden Fall mal aus und ja, ich würde mich einfach freuen auf Feedback.
Also ich habe mir das, du hast mir das mal in Berlin damals gezeigt, ne? In der ganz frühen Anfangsphase. Und ich finde den Gedanken gut, sich an WordPress zu orientieren und dass das Ganze aussieht wie ein, ich schreibe, also wie ein Post-Interface.
Ja.
Ich finde das sowieso immer generell, wenn man irgendwas mit WordPress macht und dass man sich immer an dem orientieren sollte, was WordPress einem vorgibt an Standard. Und das machen oft diese ganzen komischen Themes, machen immer ihren eigenen Interface-Murks da rein. Ja. Furchtbar. Aber das finde ich schon mal gut. Mehr konnte ich mir leider noch nicht angucken. Sonst hätte ich ja schon gesagt, hätte ich um 7 angerufen und gesagt, Sven, das ist scheiße, das geht nicht.
Ja, es ist auf jeden Fall, wie gesagt, also ich finde es wichtig, also dass man wirklich auch dieses WordPress-Look and Feel mit dabei behält, weil es schlicht und einfach irgendwann aussieht wie Kraut und Rüben, wenn man das nicht tut.
Ja.
Und der User soll sich im Endeffekt halt immer noch wohl da fühlen. Von daher, ja. Auf ToroForms, toro-forms.com könnt ihr das runterladen oder schaut dann einfach mal in die WordPress-Repository, bei entweder im WordPress-Admin oder auf WordPress.org.
Oder in die Shownotes.
Beta 3 müsste es dann drauf sein, wenn wir die Folge raus haben, weil nachher kommt noch die dritte Beta.
Und das aber was ich mich gefragt habe, ist, was war deine Intention? Weil es gibt ja schon Ninja Forms, Gravity Forms. Und warum ist es kostenlos?
Das hat damit zu tun, ich hatte einfach früher mal einen Kunden, der gesagt hat, ich brauche ein Umfrage-Plugin. Also das haben wir programmiert und dann habe ich dann, ich mache das halt so, dass ich die Plugins so programmiere, dass wir dann sagen können, wir können die wiederverwenden und auch halt eben Open Source Online stellen. Es hat einfach den Hintergrund, dass der Kunde hat den Vorteil davon, dass wir dann da noch mehr Arbeit reinstecken und das Ding halt eben ein bisschen gerader ziehen, was für die Allgemeinheit ist. Und dann, das heißt, er bekommt Zusatzfunktionen und noch eine noch stabilere Software. Und wir haben die Möglichkeit, halt eben das ganze Ding dann irgendwie der Community zu bereitzustellen. Das ist so eine Art Kickback zur Community. Auf der anderen Seite ist das Ganze natürlich nicht komplett selbstlos. Bei Toroforms, das ist mittlerweile jetzt schon über 2 Jahre her, dass ich damit angefangen habe. Jetzt ist es, es ist halt eben von diesem Umfrage-Plugin im Laufe der Zeit zu einem Formbilder geworden, weil das so deckungsgleich war, dass ich dann gesagt habe, irgendwann, ja gut, dann lass uns da direkt ein Formbilder draus machen, nicht nur ein Umfrage-Plugin, und ja, da haben wir jetzt auch noch eine Weile gebraucht, das gerade zu ziehen. Und ja, jetzt haben wir es erstmal draußen, es ist erstmal umsonst, also es ist nicht erstmal umsonst, es wird immer umsonst bleiben, es ist GPL und so weiter, aber es wird auch in der WordPress Plugin Repository drin bleiben, und es wird halt eben ähnlich wie bei anderen Plugins so sein, dass wir dann Zusatzservices dann halt eben verkaufen. Das heißt also, dass wir Plugins fertig machen werden, die dann Drittanbieter ansprechen oder ähnliches. Also, aber nichts, was jetzt so diese Kernfunktion betrifft, dass da jetzt irgendwas wäre, was man so, wo man sagt, jetzt hier kannst du nicht draufklicken, bitte kauf dir die Pro-Version, sondern wirklich ganz spezielle einzelne Fälle, wo man sagt, ich binde das jetzt an die Plattform an. Also beispielsweise Salesforce oder Mailchimp oder ähnliches oder halt eben die europäischen Pendants dazu. Also die Richtung soll das dann halt gehen. Ja, so viel zu Toroforms. Probiert's mal aus. Ansonsten. Ja.
Du hörst die Resonanz, ne?
Ja, ist gar keine da, ne?
Wir sind sprachlos.
Ja, probier's doch auch aus.
Ja, ich habe doch gesagt, ich probier's aus. Ich bin aber hier gerade mit Elasticsearch beschäftigt und da kann ich nicht einfach jetzt hierher gehen und sagen, ja, ich probiere jetzt mal Toroforms aus. Ja, außerdem ist mir eingefallen, dass du mit dieses Umfrage-Plugin, das hast du mir auch schon mal gezeigt, irgendwann vor vielen Jahren.
Ja, das ist alles schon nicht, ja, das hat sich im Laufe der Zeit einfach gewandelt und gewandelt und gewandelt, bis wir dann irgendwann mal gesagt haben, wir machen das so. Letztes Jahr war das ja noch Awesomeforms, und dann habe ich es umgesetzt.
Ja, genau. Warum mit Toroforms?
Weil ich ein Problem mit Namen hatte. Also, dass wir dann einfach, ich habe dann irgendwann zu spät entdeckt, dass es jemanden gibt, der auch Awesomeforms
macht. Ja, aber wie kommst du da auf Toro? Weil...
Es kam wahrscheinlich, ich habe ja irgendwie, ich hatte ja Werbemittel, als ich in Berlin war, und da hatte ich dann ganz viele Chilis dabei, irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich, das ist ja so diese spanische Richtung oder sowas, irgendwie scharf, keine Ahnung, ich weiß es gar nicht genau, durch die Farbe vielleicht, ich weiß es nicht, ich habe keine, also ich hatte irgendeine Assoziation, habe auf jeden Fall, ich wollte was anderes nehmen, als jetzt irgendein funktionaler Name, sondern irgendwas, was halt eben auch im Kopf hängen bleibt. Und das ist halt eben Toro. Also das ist der Stier, und da kann man auch schön mit arbeiten. Jetzt haben wir auch ein Logo mit Hörnern und so weiter. Das ist ganz toll.
Ich finde es gut. Mir gefällt es.
Oh, der Name gefällt mir auch.
Das ist gut. Toll. Das ist schön einprägsam. Und naja.
Also du hattest, René, dann Elastic Press. Wolltest du noch was dazu sagen? Oder war das vorhin dein Plug-and-Pick?
Das ist mein Plugin-Pick von TenUp, Elastic Press. Weil das andere war, es gibt noch Fantastic, Elastic hieß das, glaube ich.
Ja.
Das wird ein bisschen mehr gehypt, weil es wohl besser sein soll. Ich hatte das ausprobiert, fand das auch gut am Anfang, aber dann hat das irgendwo Fehler geworfen, als ich versucht habe, da selbst was rein zu implementieren. Und dann ist es explodiert, und dann habe ich mir gesagt, nee, so einen Scheiß nimmst du nicht. Machst du wieder weg. Und bin dann wieder zu Elastic Press, weil Elastic Press hat das Problem, du installierst ja deinen Elasticsearch Server und aktivierst dann das Plugin, und dann hast du genau eine Einstellungsseite. Da kannst du deinen Host in ein Inputfeld eintragen, was du auch per Defined in der WP-Config machen kannst. Dann hast du einen Knopf, der steht drauf, Run Indexierung, also starte Indizierung, und dann hast du noch ein Infofenster, wo drin steht, ich habe einen Index mit so und so viel Posts erstellt, und mehr kannst du da erstmal nicht machen. Deswegen war das so ein bisschen auf den ersten Blick ein bisschen abschreckend. Dann habe ich mir aber auf GitHub die ganze Dokumentation angeguckt und die Feature-Liste und die ganzen Features gesucht und dann festgestellt, dass das Elastic Press doch um Weiten besser ist als dieses Fantastic Elastic. Das wahrscheinlich das Fantastische ist, dass das mehr Options hat im Backend. Ansonsten ist es eher so. Kann man nehmen, aber, wenn man es schnell machen will, aber wenn man es richtig machen will, dann nimmt man Elastic Press.
Okay.
Aber der Hans Helge hat noch gar kein Plugin genannt. Oder ist Laravel dein Plugin?
Nee. Genau. Laravel as WordPress. Nein. Ich habe ein Entwickler-Plugin oder halt für Leute, die Codeschnipsel posten wollen, habe ich ein Plugin selber am Laufen, das heißt WP Rainbow Highlight.
Dein Plugin?
Nee, das ist nicht mein Plugin, aber ich habe es am Laufen.
Ich habe es selber am Laufen, hört sich gerade so an.
Das hört sich an wie Rainbow Unicorn WordPress Developer.
Es ist total fancy, ja.
Sparkling.
Ja, was das Plugin im Endeffekt macht, das kann euch eure Codeschnipsel, die ihr dann im Blog postet, mit einem Syntax-Highlighting versehen. Das ist dann für den Leser schöner und einfacher zu lesen. Warum ich das bevorzuge im Gegensatz zu anderen Snippet-Plugins, ist eigentlich der Grund, dass dieses Plugin lediglich, in Anführungszeichen lediglich, ein JavaScript hinzufügt, das das Highlighting übernimmt, und ich kann somit die ganzen Snippets und den Code im Blogpost selber lassen. Das heißt, ich muss jetzt nicht mit einem Custom Post Type arbeiten und mit Shortcodes das einfügen, weil dann habe ich immer das Problem, wenn ich das Plugin nicht mehr verwenden möchte, dann habe ich plötzlich diese ganzen Shortcodes, die nicht mehr gerendert werden. Und wenn ich Rainbow Highlight ausschalte, ja, dann ist das Syntax-Highlighting zwar nicht mehr drin, aber die Snippets selber sind immer noch auf der Seite zu sehen, weil sie halt in einem HTML-Pre-Tag gesetzt sind. Und das fand ich halt eine angenehme Lösung, immer mit dem Hintergedanken, wenn ich das Plugin mal wechsle, dann muss ich nicht großartig jetzt Shortcodes oder Snippets austauschen. So kann ich einfach, weiß ich, es funktioniert nach wie vor die Seite, auch wenn das Syntax-Highlighting nicht mehr aktiv ist, aber das ist dann zweitrangig erstmal. Das war mein Pick.
Klingt doch gut. Würde ich blocken, würde ich es nehmen. Aber ich blocke nicht.
Ja, ich habe das bei mir auf der Seite, habe ich auch so Codebeispiele irgendwie so zur Dokumentation. Ich werde es mal ausprobieren auf jeden Fall, weil da genau das Problem halt eben ist, wenn man Code darstellt oder so. Also, dass wenn man es abschaltet, das dann teilweise nicht mehr funktioniert oder ne, blöd aussieht.
Genau.
Ja. Das ist wie mit diesen Visual. Wie heißen die? Visual Composer? Nee, Visual Composer. Hießen die so Formbilder?
Ja, die Page-Bilder.
Ach, Page-Bilder.
Visual Composer ist, glaube ich, einer von diesen Page-Bildern.
Ja, also wenn du den ausschaltest, dann hast du nur
noch... Das ist halt das Problem, genau. Und das versuche ich, so gut es geht, zu vermeiden.
Oder so ein anderer Page-Builder, der schreibt das in die Metadaten. Und dann kommst du da auch nicht mehr ran.
Ja, ich meine, irgendwie müssen sie es ja machen. Okay.
Ihr merkt schon, ich wollte jetzt nochmal schnell auf das beliebte Thema Page-Builder switchen, aber das... Ich habe irgendwie keine Lust mehr gerade.
Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt eigentlich stehen von der Zeit her.
Die Zeit, guckt auf die Zeit, wir haben keine Zeit.
Ja.
Ja, wenn wir es schneiden, sind wir gleich wieder beim Anfang. 5 Minuten haben wir verbraucht.
Also prinzipiell haben wir eigentlich jetzt nur noch die Ankündigung für die nächsten Termine, vor allem für die nächsten Meetups. Würde ich jetzt mal so.
Gehst du zu den Meetups?
Ja, nicht zu allen.
Gelegentlich, ja. Achso. Köln und war letzte Woche auch in Münster. Das war sehr schön.
Am Montag ist die PHP-Conf in Berlin. Das ist jetzt kein WordPress-Thema, aber ich wollte es nur mal in den Raum werfen.
Montag?
Ich glaube Montag bis Mittwoch. Oder die ganze Woche? Weiß ich gar nicht mehr. Okay. Ich bin da auf jeden Fall Montag in Berlin bei der PHP-Conf anzutreffen.
Aha. Das
ist mir jetzt zu kurzfristig. Klingt aber spannend.
Falls jemand da ist von den Hörern.
Ja, ich weiß jetzt nicht, wann wir die Folge online haben. Also auf jeden Fall am 25. Das ist so, wäre jetzt gerade heute, wäre noch das Meetup in Stuttgart über das Thema HTXS um 19 Uhr.
Das ist dann zu spät.
Das wird zu spät sein, ja. Ansonsten morgen in Bern gibt es dann SEO mit WordPress.
Also wenn ihr Glück habt, ist morgen gestern und dann ist es auch zu spät.
Guck mal, dass wir schnell online kriegen. Und dann gibt es morgen noch das Meetup in Berlin und am Montag das im Saarland. Am besten schaut euch das Ganze mal auf wpmeetups.de an.
Also ich wette, wenn die Hörer das jetzt hören, dann war Hans Helge schon vor 2 Tagen bei dem Meetup. wenn er denn hingeht.
Ja, keine Ahnung. Vielleicht schaffen wir dieses Mal auch.
Doch, vor dem Wochenende wird die Folge noch online sein.
Ja, siehst du mal. Genau. Aber das, wenn das Meetup morgen ist?
Ja, das verspreche ich nicht.
Genau. Das steht hier, wie gesagt, also im Saarland, das ist das erste Meetup, steht hier. Also schaut es euch mal an,
geht
mal
hin. Das habe ich nicht verstanden.
Am Montag, am 30. Mai, das erstes Meetup im Saarland, also WordPress Meetup.
Saarland, ach so, jetzt,
ja. Ja, genau. Wo genau das ist, kann ich jetzt, wo muss ich mal gucken.
Ja, aber Richtung Frankreich runter, rein. Zwischen Rheinland-Pfalz und Frankreich.
In Nünkirchen treffen die Leute sich. Im Saalbau. Und dann gibt es wieder das.
Dann schönen Gruß nach, wie hieß das? Neunkirchen.
Ja, genau, Neunkirchen.
Nach Neunkirchen zum Meetup. Ich grüße euch.
Und dann noch am Dienstag, den 31. Mai, haben wir noch das Meetup in Hamburg. Das dann.
Ja, da gehe ich auch nicht hin.
Im Beta-Haus stattfindet. So, genau, das war's eigentlich. Ansonsten gibt es ja noch dieses WordCamp, was jetzt in Kürze ansteht in Antwerpen.
Stimmt, das ist doch auch jetzt dieses oder nächstes Wochenende?
Nächstes. Das ist Moment vom 2. bis, oder ich weiß jetzt gar nicht genau, ich habe gar nicht im Kopf jetzt die Daten.
Von uns fährt aber keiner hin, ne?
Doch, Thorsten und Robert, also der Profi mit dem Hut ist da.
Ah, nice.
Und Thorsten, noch, ja. Thorsten Frommes kommt auch.
Also das heißt ja, von uns.
Von uns nicht,
also, aber. Genau, ich muss ihn ja nochmal erwähnen. Thomas Brühl ist auch da.
Ja.
Und Felix Arns
auch. Die gehören alle zu uns.
Ja, Thomas hat letztens gesagt, dass er wird ja in jeder Folge genannt. Jetzt hätte ich ihn beinahe nicht genannt. Hallo Thomas.
Ja, wir haben auch den Christian Schätzele noch nicht genannt. Kessele. Schätzele, da ist es falsch.
Schätzele?
Entschuldigung.
Du meinst den Christopher.
Christopher Kessele. Wie ist er? Einzigster Fan?
Nein, einzigster Fan.
Es tut mir leid, ich habe den Namen vergessen.
Also sind auf jeden Fall einige aus Deutschland da.
So, ich muss jetzt aber auch los, ne, Jungs?
Alles klar, jetzt. Weißt du was, dann fangen wir jetzt mal mit der Abmoderation an.
Ja, also heute dabei waren Hans Helge, Sven Wagner, René Reimann. Viel Spaß mit Folge 8 des WP-Sofas.
Alles klar, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
Wir haben jetzt warte mal, wir haben jetzt hier die Tüte, die Esstüten. Hier gibt's eine große 90-410, ist wie Beverly Hills, steht aber Burgerbar drauf.
Ist jetzt schon klar, dass es um das Frühstück geht.
Achso, es geht um Frühstück, ja. Es gibt halt so kleine Tüten, die vegan sein sollen, aber sie sehen aus wie weiß ich nicht, fettig. Wir machen
jetzt mal Tüten-Unpacking hier.
Ja, Tüten-Unpacking. Also wir haben gar kein, ja. Muss jemand auch ein Foto machen.
Sonst. Foto, das kommt dann gleich noch. Aber das Beste ist auch die vegane Tüte, die stelle ich auch gleich wieder zurück.
Ist das die vegane Tüte?
Das ist die vegane Tüte.
Nee.
Eine Mandarine,
nee.
Eine Pflaume und 4, 5 Trauben.
Nee.
Ja, ist ja nur so ein kleiner Snack, ne? Vegan halt, ne? Wenn du vegan lebst, dann.
Also die Tüte ist.
Hätte mehr. Oh, warte.
Meinst du, weil die Tüte so groß ist?
Ja, ich dachte, da ist mehr drin.
Aber sie haben sich Mühe gegeben. Also,
mit der Tüte.
Ich will mal erwähnen, ist die Burger Bar in Nürnberg. Die hat auf jeden Fall.
Die hat auf jeden Fall. Hallo,
wir
Info.
Wir sind gerade mitten beim Unpacking.
Ja, wir machen doch hier gerade Tüten-Unpacking.
Ja, warte mal, wir haben hier.
Weil die groß ist. Was ist das?
Wir haben hier selbstgemachte Müsli-Riegel.
Oh, die sehen lecker aus, aber die sind fettig, oder? Ja, gut, das ist ein Haufen Nusszeug dran. Irgend so eine Tasche.
Ich mag hier gar nicht reingreifen.
Nee, es sieht nicht lecker aus. Also es sieht lecker aus, aber die Tüte sieht nicht lecker aus.
Ja, das ist irgendwas irgendwie.
Oh, das ist so ein Döner. Ein Viertel Döner.
Mit Pilzen?
Nee. Ja, ich mag keine Pilze.
Ja, dann würde ich sagen, nimmst du so. Nee, vegane Tüte wäre nicht fair, weil wir wollen den Veganer ja nichts wegessen. Also von daher. Ja, nee, super.
Ja, so viel zu den Tüten, ne? Muss ein Foto machen.
Heute Mittag wird es auf jeden Fall interessanter, habe ich gehört. Pulled
Pork
steht da.
Ja?
Da steht Pulled Pork vorne dran an der Tafel.
Oh, gezogener Bock?
Bitte?
Gezogener Bock?
Ja, das ist immer sehr lecker. Meistens.
Ich kenne das nicht.
Wenn die das gut können, dann ist das sehr gut. Ich bin mal gespannt. Ja, das war es eigentlich vom Unpacking, ne?
Ja.
Essens-Unpacking.
Lass mal es erstmal so stehen, ne?
Ja, auf jeden Fall.